Willen, warum bin ich verurteilt, diese Art Literatur zu lesen? Ich lache niemals unter meinem Niveau.
Herzlich willkommen bei Alliteration am Arsch, Folge 4, der AAA-Podcast-Produktion. Mit herzlich einem unglaublich hohen Budget.
Hohen Budget. Budget. Ich habe in erster Folge 3 und ich habe reingelabert.
Echt? Wir sind bei 3. Siehst du, das kommt davon, wenn man mit diesem Nullzeug anfängt. Das ist Folge 3. Genau, natürlich ist es Folge 3.
So, das kannst du jetzt nochmal machen. Oder sollen wir das als Out? Wir lassen das einfach drin.
Ja, das können wir auch machen.
Wir begrüßen jetzt nochmal. Hallo Leute, wir sind hier mit Folge 3, schon in der Zukunft Folge 4. Wir fühlen uns schon wie Folge 4. Wir sind schon so profimäßig, dass wir uns wie Folge 4 fühlen.
Du meinst alt.
Eigentlich sind wir alt, ja. Wir sind am Arsch. Ich bin 34, du bist 36, ne?
Warte mal, was haben wir denn? Wir haben 2018, ne?
Ja, Reinhard, wir haben 2018. Geil, dass dich das im August überrascht.
Nein, dann bin ich 35, ich werde 36.
Wann hast du denn eigentlich Geburtstag? Wann kann ich denn meine Benjamin-Blümchen-Torte holen?
Die mag ich übrigens tatsächlich sehr gerne, vor allem wenn die noch
halb gefroren ist. Die ist schlechter geworden über die Jahre.
Echt?
Ah, ja, die ist schlechter geworden. Ich glaube, die haben da irgendwas an der Rezeptur geändert, diese Buchensöhne. Da war vorher echtes Benjamin-Blümchen-Sperma drin. Jetzt müssen die so Imitatsperma nehmen von gequälten indischen Elefanten. Oh Gott. Reinhard, ich muss jetzt erstmal, bevor wir überhaupt mit diesem absoluten Anspruchspodcast anfangen, muss ich etwas klarstellen. So wie Seite 1, wenn die Bild-Zeitung mal wieder sagen muss, wir haben leider nicht gehetzt und die Daten waren alle falsch. Ich muss jetzt klarstellen.
Ja, und damit ordnest du den Wahrheitsgehalt deiner folgenden Aussage direkt.
Nee, ich werde es einfach morgen wieder revidieren, aber es haben Leute geschrieben, ich würde deinen Buddy dissen. Ist das unfassbar? Es haben Leute geschrieben, ich würde mich zu viel über deine körperhafte Mangelhaftigkeit echauffiert. Ich würde mich lustig machen über dich. Ich würde Negatives über dein Aussehen und über deine Optik schreiben.
Und jeder, der dich schon mal gesehen hat, weiß, dass das sarkastisch, also ironisch gemeint ist.
Das ist total ironisch gemeint. Reini, du bist mein kleiner Zuckerbär. Du bist meine kleine Sahnemaus. Komm mal in meinen Arm.
Und das tut mehr weh als das vom letzten.
Komm jetzt, ich knuddel dich, du kleine Maus. Komm jetzt. Merkst du das, wie ich dich streichel?
Mhm. Herzlich willkommen beim Sex-Podcast.
Nee, aber das muss man, du bist mein Freund, wir sind
hier. Ja,
wir sind, also das, was wir uns gegenseitig, ich komme aus Gelsenkirchen, da wird fick dich ins Knie zur Begrüßung gesagt.
Leute sind, die sind halt sehr direkt aus dem Pott.
Das ist einfach so, das kannst du auch nicht raus. Ich habe das vor Jahren mal.
Auch nicht zwingend eine Beleidigung.
Arschloch ist überhaupt, gib mir mal das Bier, Arschloch ist eher ein emotionales Tätschel, das ist wie ein Arm nehmen, weißt du.
Ja.
Das Arschloch ist so ein kleiner Euphemismus, den man hinten dran hängt noch.
Und da sieht man mal, wie schlimm es die Leute im Ruhrgebiet hatten.
Ich kann das immer nur feststellen, wenn ich Leute aus anderen Teilen des Landes, ich habe ja in Osnabrück studiert und mein bester Kumpel ist mit mir in Gelsenkirchen zum Kindergarten und in die Grundschule gegangen und wir beschimpfen uns die ganze Zeit. Es geht gar nicht anders. Ich war letztens Trauzeuge aus seiner Hochzeit und habe gesagt, er sieht aus wie ein Penis. Im Anzug. Das war meine Begrüßung so und er hat sich sehr gefreut. Und dann habe ich mal in Osnabrück zu einer Studienkollegin, die irgendwie war so am Quasseln, habe ich gesagt, jetzt kannst du mal die Schnauze halten. Und sie fing an zu weinen. Sie hat sich auf eine Wiese gehockt und angefangen zu weinen, wir standen irgendwie draußen vor der Mensa oder so. Und es war aber überhaupt nicht böse gemeint. Ich kann das nicht artikulieren. Ich bin Ruhrpottler. Die Menschen, die uns jetzt zuhören, die aus dem Ruhrpott sagen, stimmt.
Ich hatte ein ähnliches Erlebnis mit einer Freundin auch mal, mit der wir waren längere Zeit beruflich uns unterwegs und ich weiß gar nicht mehr genau, was ich gesagt habe, irgendwie sowas wie, du bist auch den ganzen Tag grummelig und bla, ne? Und ich meinte das gar nicht so und die hat auch fast angefangen zu heulen.
Du bist den ganzen Tag grummelig, anfängt zu heulen, ja. Und hört eigentlich in eine Tagespflege. Den kannst du dann gar nicht mehr helfen. Also da wirst du ja selbst vom Busfahrer im KVB mehr angeschissen. Aber ich meine, das ist einfach bei uns beiden, das gehört dazu, Rainer.
Ich weiß,
ich stehe auf deinem Körper, du weißt, ich mag deine Form.
Du Basti, das wird gerade nicht besser. Dafür haben andere.
Ich habe ein Bild von dir im Mankini direkt auf meinem Schreibtisch stehen. Und wenn ich ganz einsam bin, mich manchmal berühre dazu. Das ist einfach, du bist ein Typ, der mich auch antörnt. Ein bisschen.
Dir ist schon bewusst, dass hier Leute zuhören, oder?
Mittlerweile erstaunlich viele. Ja. Das finde ich. Also unsere Grafik steigt immer mehr. Wir sind jetzt ganz kurz vor der 1 Million, die ich prognostiziert habe.
Genau. Das, wie steht's denn mit deinen Facebook-Freunden eigentlich?
Ich habe 25 neue Facebook-Freunde. So gut scheint der Podcast dann doch nicht zu sein.
Ja, oder
also
die,
bei
die
mehreren
Menschen,
tausend Hörern, dass nur 25 auf meine Homepage
vielleicht
nutzen, Like gedrückt haben.
Vielleicht nutzen die einfach Facebook nicht, weil bei mir ist Facebook auch so, dass das tröpfelt so nebenbei. Und ich habe schon ewig drüber nachgedacht, aus meinem Profil mal hier so eine öffentliche Seite zu machen, weil ich es eh nie nutze.
Wie? Du hast ein Freundesprofil?
Ich habe so ein normales hier, ne, ich persönlich Profil.
Ja, aber wo man Freunde edit,
ja,
also
ja,
genau. Freundesanfragen.
Genau.
Reinhard, genau. Du bist doch ein Star, du brauchst doch, ja. Du musst doch. Ja, Reinhard, ja. Das ist übrigens, das finde ich an Reini so super süß, ne? Du bist ja eigentlich der Megastar der Wissenschaft. Das muss man, also Stephen Hawking, Harald Lesch, Reinhard Remford ist für mich eine Reihe ungefähr. Und
was,
als wir mal deinen 100.
Du würdest
Podcast
mich nach hinten stellen, nach ganz hinten.
Du bist langsamer als Stephen Hawking. Zu Fuß. Egal. Ja. Bevor ich morgen, müssen wir raussteigen. Müssen wir alles da rausschneiden.
Ja, nein, komm, genug der Lobhudelei und so.
Nein,
lass uns,
ich muss
lass
dich
uns
noch
mal
ein bisschen loben.
Nein, das reicht. Das
aber
reicht.
Das muss man.
Du musst, mit diesem gewissen, muss ich, du musst mit dem Gewissen leben. Komm.
Ich will ja, jetzt kurz erzählen, wie du deine 100. Folge damals aufgenommen hast. Kann ich das? Reinhard betreibt ja einen deutlich weniger erfolgreichen Podcast, der heißt MINT-Korrekt. Die meisten von euch haben davon nie gehört. Ich verstehe das auch, ist auch langweilig. Aber der 100. Folge wurde aufgezeichnet. Ihr habt unfassbar viel Karten verkauft. Die Leute kamen, die saßen da in stundenlanger Anspannung, euch beide zu sehen, dich und deinen Freund Nikolas Wörl. Schöne Grüße, Nikolas, einfach ein guter Typ. Und dann habt ihr unglaublich lange diese Show gemacht. Das war eine wahnsinnig lange Show. Aber sehr schön, sehr unterhaltsam. Und ganz am Ende nimmst du dein Bier und gehst von der Bühne an den Leuten vorbei. Und ich sag zu dir, Reinhard, die Leute wollen mit dir Fotos. Die wollen mit dir quatschen. Die wollen Fotos mit dir machen. Und du warst so völlig perplex und sagst, nein, wer will denn mit mir Fotos machen? Ich meine, natürlicher Reflex, aber dann habe ich gesagt, so wollt ihr Fotos mit dem Reinhard? Und die Leute sind ausgerastet.
Ja, so würde ich es nicht sagen, aber ja.
Ausgerastet.
Ich habe das unterschätzt, dass die Menschen da doch noch irgendwie mit uns reden wollten. Das hat sich ja auch noch ein paar Stündchen dann gezogen. War aber eine sehr, sehr nette Veranstaltung und haben wir Ende des Jahres wieder. Du kommst
das
ja auch irgendwo noch vorbei,
mal?
Oder?
Ja, wenn ich eingeladen, ich weiß ja nicht, ob ich nochmal eingeladen werde zu dieser Veranstaltung.
Also Karten gibt's bei www. Nein, du kannst gerne mal vorbeikommen. Aber wir sind, ich glaube, das nächste zu dir ist, glaube ich, Düsseldorf.
Ach so, eure Tour.
Ja,
du
genau.
Von der Tour.
Ja, ja.
Natürlich. Wir müssen ein bisschen Tour-Promo für dich machen. Reinhard.
Nein, ich will
der
gar
Reinhard
nicht.
Ist
nein.
Jetzt, doch, der Reinhard ist jetzt auch auf Tour mit Methodisch.
Ja,
kauf Karten.
Nein, ich wollte
ganz ehrlich, doch, der Reinhard braucht ein neues Brillengestell. Der Reinhard will sich Fett am Bauch absaugen lassen. Der Reinhard möchte dir so Öl in die Oberarme spritzen lassen, dass du so einen krassen Bizeps bekommst. Und irgendwie muss das finanziert werden, Leute. Wir müssen da auch jetzt mal gemeinsam durch. Wir müssen den Reinhard ein bisschen raushelfen. Außerdem wurde übrigens behauptet, ich würde klingen wie Olli Schulz. Das wurde mir schon so oft gesagt. Findest du auch, dass ich klinge wie Olli Schulz?
Ich höre mir Olli Schulz halt quasi selten bis gar nicht an. Daher kann ich das nicht beurteilen.
Ja, aber du hast doch schon mal gehört, wie Olli Schulz spricht.
Ja. Das, ja, immer so ein bisschen. Ja, das, also es gibt eine Ähnlichkeit, das auf jeden Fall.
Ich glaube, die Hauptähnlichkeit ist, dass wir beide klingen, als wenn wir zu viel Spucke im Mund haben. Das ist, glaube ich, das Einzige, was uns überein. Also ich finde gar nicht, dass wir Olli Schulz klingen. Was aber trotzdem eine Ehre ist, ja, wahrscheinlich ein guter Typ.
Ja, es hatte ja auch mal jemand gesagt, du klingst wie Malte Welding. Das würde ich auch unterschreiben.
Da wusste ich nicht mal, wer das ist.
Er ist Autor, Kolumnist und so.
Malte Welding.
Auch ein super Typ.
Du, ich finde ja, dass du eine sehr sonore, sehr schöne Stimme hast.
Ach, schön. Ja, deshalb habe ich ja auch im Chor im Tenor gesungen, ne?
Stimmt, du warst, ja, ich kann mir das heute gar nicht mehr vorstellen.
Ich auch nicht. Ich auch nicht. Ich würde es auch nicht mehr machen.
Was sind Themen diese Woche? Ich meine, wir kommen nicht drum rum.
Ja, Chemnitz ja, kommt halt nicht drum rum. Ne? Ja, das ist, ich find's übrigens krass. Also wir hatten ja letzte Folge über diesen KZ-Film zum Beispiel gesprochen, den ich damals in der Schule sehen durfte. Dazu haben uns auch mehrere Leute geschrieben. Das Ding hieß wahrscheinlich Night Will Fall, wobei Night Will Fall die Dokumentation über diesen KZ-Film ist, irgendwie von 2014. Der kann es also nicht ganz gewesen sein. aber es gab irgendwie Teile davon, beziehungsweise man konnte den damals schon vor der, also dieses unvollendete Teil wohl als Lehrer anfordern und Leuten zeigen. Und wahrscheinlich habe ich das gesehen, weil die...
Vielleicht hatte das gar keinen Namen.
Das kann auch sein. Auf jeden Fall, Night Will Fall, wenn man das mal bei YouTube sucht, findet man so Trailer davon, beziehungsweise kurze Ausschnitte. Das ist sehr, sehr deprimierend.
Sollte man jetzt nicht unbedingt machen, wenn man gerade bei Tante Erna auf dem Geburtstag ist und einen Upper suchen will.
Nee,
also,
nee, tatsächlich nicht.
Ist definitiv was, was einen dann mal längere Zeit runterzieht.
Ja, tatsächlich.
Gehörst du eigentlich zu den Leuten, die Das Leben ist schön von Roberto Benigni mögen oder nicht mögen?
Ich überlege.
Jetzt komm, du sagst jetzt gleich wieder sowas wie, ich habe den nicht gesehen.
Ne? Nee, habe ich tatsächlich nicht, glaube ich.
Reinhard, du bist wirklich so ein, weißt du, jahrelang hast du da über deinen Graphitschichten und ich züchte Kristalle und so gehockt und hast dir solche Filme nicht, aber Schindlers Liste hast du gesehen.
Reinhard, ja, den habe ich tatsächlich gesehen, mehrfach.
In der Schule.
Ich glaube, da war, wann kam der raus?
Weißt du Schindlers Liste ist von 1993, den hat Spielberg parallel zu Jurassic Park gedreht.
Ah, ist ja auch.
Ne? In der Drehpause, die sie für die Post-Processing von, das muss ich mir vorstellen, die haben eine Drehpause gemacht, um den T-Rex einzubauen, weil der T-Rex war ja eigentlich nur ein Tennisball an einem Stock. Und in dieser Zeit hat er mal eben Schindlers Liste gedreht.
Ja, das Schindlers Liste habe ich tatsächlich gesehen, mehrfach und zuletzt vorgestern. Tatsächlich.
Wie verdient.
Auf dem Weg nach Dresden.
Du bist vorgestern nach Dresden gefahren, hast gedacht, mein Gott, was gebe ich mir jetzt im Zug? Stimme ich mich mal ein bisschen so aufs Feeling ein? Gebe ich mir noch mal ein bisschen Schindlers Liste?
Ja, also, nein, das kann
nicht. Lief der im Bordprogramm?
Nein,
im Flixbus lief oder was? Im Bordprogramm
genau.
Im Flixbus nach Dresden läuft nur Schindlers Liste. Ja, du hast keine Auswahl.
Ja, vielleicht sollte man es auf dem Weg nach Chemnitz machen.
Ja.
Nee, tatsächlich, weil wir über die ganze Thematik und so geschrieben, also uns unterhalten hatten, das in den Nachrichten und so weiter vorkam, hatte ich irgendwie gedacht so, boah, den hast du lange nicht mehr gesehen, den könntest du dir eigentlich nochmal angucken. Und hatte den halt auf meinem Handy und den habe ich geguckt, als ich nach
Du hast dir Schindlers Liste auf deinem fucking Smartphone angeguckt.
Ja.
In Gottes Namen.
Ja, ich hatte eine 4,5 Stunden Zugfahrt und also man sollte den Film tatsächlich gucken, der ist sehr gut.
Man sollte ihn wirklich gucken, ja. Ralph Fiennes in der Rolle seines Lebens als Amon Goeth, besser wird er nicht mehr sein. Ja.
Hast du
als geisteskranker KZ-Aufseher, der von seinem Balkon auf Menschen schießt.
Ja. Hast du von
Weißt du, was das Absurde ist? Die Enkelin von Amon Goeth ist dunkelhäutig. Die habe ich letztens bei Markus Lanz gesehen. Ich weiß nicht, wie das zustande kam. Die Tochter hat sich wohl mit einem schwarzen Mann verheiratet. Und die Enkelin von Amon Goeth ist eine dunkelhäutige Frau.
Ja.
Man kann sich nur wünschen, dass der Bastard sich im Grab umdreht deswegen.
Ja, das... Also so zumindest
Der gute Laune-Podcast.
Ich
streiche noch mal ein bisschen dein Bäuchlein. Guck mal her. Ach, du wieder.
Also wie er im Film dargestellt wird, war der ein absoluter Psychopath.
War auch in Realität.
Okay.
Also.
Ja, ne, ich meine.
Ralph Fiennes hat sich 20 Kilo angefressen, um diesen widerlichen, also ich habe natürlich auch nur über Schindlers Liste gelesen und ihn gesehen und so und habe mich dann über die Figuren klug gemacht und Amon Goeth war wohl wirklich das absolute, die absolute, der Tiefpunkt der menschlichen Entwicklung, wenn man das mal so sagen darf.
Ja. Ja, hast
wo
du...
Wo wir gerade beim zweiten genau, Tiefpunkt sind. Was läuft eigentlich bei unseren Freunden in Chemnitz?
Ja, wo wir gerade beim Tiefpunkt sind, ne? Hast du das mit, also hast du irgendwas davon mitbekommen? Ich meine, ich war ja gar nicht so weit weg, ne? Ich bin gestern relativ früh von Dresden, also ich war wegen einer Lesung in Dresden und bin relativ früh dann wieder mit dem Zug zurückgefahren, weil bis Neustadt fährt man halt ein bisschen was.
Fällt uns übrigens ein, dass du dich jetzt erstmal bei der Community entschuldigen musst, Reinhard.
Warum?
Warum? Wegen Dresden? Nicht wegen Dresden 45, sondern wegen Dresden, weil du wegen Dresden unseren schönen Podcast verpennt hast.
Ja, das tut mir leid. Dieser Podcast erscheint einen Ticken später, weil ich genau zu dieser Zeit, wo wir sonst mal aufnehmen, im Zug saß. Und zwar von
Schindlers Liste.
Nein. Das
ich brauche jetzt das gleiche Gefühl, das der Basti mir macht. Also gucke ich mir jetzt Schindlers Liste an.
Genau, ich muss weinen. Nein, das habe ich auf dem Hinweg geguckt. Ich bin halt zurückgefahren, hatte verpeilt, dass diese Lesung ist und dass das dann zeitlich mit der Aufnahme nicht klappt. Ich entschuldige mich in aller Form an dieser Stelle, dass wir ein bisschen später aufnehmen.
Weißt du, wie viele Leute jetzt am Sonntagmorgen an ihrem Kaffeegedeck sitzen, haben sagen, ich habe Kaffeedurst und jetzt sich irgendwie ihr Leberwurstbrötchen schmieren und gemeinsam mit ihrem Partner eigentlich sagen, okay, was machen wir jetzt heute Morgen? Jetzt hören wir Alliteration am Arsch, Folge 3 und jetzt sind wir nicht da. Ja, jetzt müssen die Leute irgendwie, was weiß ich, Fellatio machen, damit sie irgendwie wollt Zeit bis sagen, zum Nachmittag rumkriegen.
Guck mal auf die Geburtenstatistik in 9 Monaten.
Genau, in 9 Monaten geht die Kurve los, weil Alliteration am Arsch nicht erschienen ist.
Ja,
das, weil haben die Leute das hat mal jemand bei mir bei so einer Mittelalterführung durch eine Burg zu mir gesagt. Nicht durch so ein mittelalterliches Dorf. Und dann ging es um Ehe und ging es um Kinder, weil die Familien ja trotz, sagen wir mal, geringer Nahrungsversorgung und so oft sehr, sehr viel Kinder hatten. Und das hier hatte natürlich einerseits was damit zu tun, dass es wenig Verhütung oder keine Verhütung gab. Man hat, glaube ich, ein scharfes Darm genommen, was jetzt wirklich sehr romantisch ist. Schatz, könntest du ja schon mal den Schafsdarm rüber machen. Aber
ich sehe so den Hausherrn nach Hause kommen, die Hausdamen auf ihn zugehen mit einem Lächeln und in der Ecke ist das Schaf und mit einem entsetzten Blick. So, oh fuck.
Oh fuck. Oh, es sieht aus, da wird eine Romantik. Frau, man reiche mir nicht Schafsdarm. Ja, warte mal, ich brauche noch eine Viertelstunde, bis ich den raus habe. Oh Gott. Jedenfalls sagte der Führer, ich kann nicht immer so nasal lachen, das ist ja schrecklich. Sagte der Typ an diesem Dorf, also wir gingen mit dem da rum und er erzählte einen und dann irgendwie stellte einer so eine Verhütungsfrage. Und dann sagte er, naja, die Leute hatten nicht nur so viele Kinder, weil halt wenig verhütet wurde, sondern es gab kein Fernsehen, die meisten konnten nicht lesen. Es wurde einfach viel gebumst. Und dann habe ich gedacht, das ist eigentlich schön. Also,
ist das nicht
nichts zu tun.
Ist das abends nicht so nach Stromausfällen oder so, nach größeren, dass da auch
gibt es einen Ausschlag der Geburtenrate?
Ich glaube ja, ne?
Mittlerweile gibt es ja keine Stromausfälle über mehrere Tage mehr, aber als ich noch ein Kind war, gab es Stromausfälle über mehrere Tage. Wir hatten mal 3 Tage keinen Strom.
Echt? Also ich kann mich nur noch daran erinnern, dass wir irgendwie mal so eine Nacht oder so keinen Strom hatten oder einen Abend.
Ich hatte letztens an der Ostsee mal 3 Stunden keinen Strom, da wird dir erstmal bewusst, was alles nicht mehr geht.
Ja, mir ging das letztens schon so, wir hatten hier mal einen Tag Probleme mit unserem Netz, also wir hatten einen Tag lang kein Internet und dann ist mir aufgefallen so am Tag so, okay, schreibst du mal was, Mist, du müsstest ja mal ein paar Sachen nachschlagen und recherchieren, ne, zum Schreiben.
Vibe, bringe mir den Schaff da.
Ja.
Ja, das ist ja wirklich, also 3 Stunden an der Ostsee, kein Internet, bedeutete unter anderem, wir hatten dann jemanden kommen, der das Haus, der sollte dann da gucken, ob man was an Sicherung machen kann, dann wurde aber klar, es ist in der ganzen Straße so und der konnte noch nicht mal schellen, weil die Stelle an der Tür elektronisch war und wir ihn nicht gehört haben, im 4. Stock, also es war einfach, du kannst, ohne Strom, probier's mal aus eine Woche, das ist wirklich faszinierend, was dann alles nicht mehr geht.
Ich finde schon so einen Tag ohne Internet ist schon krass, weil mittlerweile geht, also zumindest bei mir geht dann auch nicht mehr viel, weil arbeiten geht nicht wirklich, also es ist halt problematisch, ein bisschen geht, also ich kann mich halt hinsetzen und was schreiben, aber ich kann halt nichts nachgucken, das ist schon relativ übel, irgendwie Fernsehen oder so geht auch nicht, es sei denn, man nimmt jetzt dieses analoge Fernsehen, wo irgendwie
widerlich.
Ja, genau, widerlich. Es geht relativ schnell nichts mehr. Sehr unschön. Spielen geht nicht, weil irgendwie die
Brettspiele, Rainer, ja, einfach mal eine Runde Monopoly auflegen und danach 4 Stunden feststellen, dieses Spiel hat kein Ende.
Ja, das Einzige, was mich rettet, wenn hier kein Internet da ist, ist ein Laserpointer und der Kater. Das ist das, wo man Zeit totschlagen kann. Aber kommen wir zurück zum eigentlichen Thema. Ich war ja in Dresden. Das
ist einfach herrlich.
Ich war ja in Dresden bei einer, also hatte eine Lesung vorm Kulturpalast, also vor so einem sozialistischen Prachtbau.
Ach schön. Und Erichs Lampenladen.
Ja, genau, so in die Richtung ging das. Lesung war ganz nett. Als ich in Dresden angekommen bin und so durch die Innenstadt lief, ist mir aufgefallen, wenn du aus deinem Buch lesen willst, solltest du dein Buch auch dabei haben. Bin zum Glück an einer Buchhandlung vorbeigekommen und die hatten es noch.
Rainer, das ist doch nicht dein Ernst.
Doch. Doch, oh tatsächlich.
Aber du hast doch, also ich in meinen Büchern, wenn ich lese, dann habe ich,
ja, hab ich
da auch,
Notizen
drin.
Das habe ich auch. Also ich habe da auch so Zettelchen drin und irgendwie was unterstrichen und so. Ich habe mich dann halt im Hotel nochmal eine Stunde hingesetzt und ein paar Stellen rausgesucht. War auch keine typische Lesung, sondern die Leute, die mich eingeladen hatten, hatten irgendwie eher so, die wollten halt irgendwie so Science Slam, aber
Haben sie nicht bekommen.
Ja, ich habe denen das, ich hatte denen das auch gesagt, so mit einer Person ist schwierig, weil das eigentlich ein Wettbewerb und so weiter. Und die meinten so, ja, ja, machen sie mal, ne, machen sie mal, passt schon, bla bla. Hab dann da irgendwie kurz in 10 Minuten, also hab den Leuten, dem Publikum da erklärt, was das überhaupt ist, ein Science Slam, wie das funktioniert und so, denen einen Beispielvortrag gezeigt und dann halt hinten dran noch ein bisschen Lesung gemacht. Das, also für mich lustigste an dem Tag war, ein Gast bei der Lesung kam noch an und hat das auch irgendwie vertwittert. Der hatte das Buch an dem Tag auch noch gekauft und zwar in der gleichen Buchhandlung und die Verkäuferin sagte zu ihm, oh, nicht, dass sie zur gleichen Feier gehen und das gleiche Geschenk haben, das hat gerade schon mal jemand eingekauft. Und dann meinte der halt, keine Sorge, das war der Autor, der hat seins vergessen.
Der ist nicht aufgefallen, dass du da vorne nein, drauf bist?
Nein, das ist der nicht aufgefallen.
Mir ist das auch einmal passiert und zwar zu irgendeinem Anlass, wo ich sogar viele Bücher mitbringen musste. Da musste ich 10 oder 15 Bücher, ich weiß nicht, was das war. Das war irgend so eine Veranstaltung und ich hatte gesagt, ich bringe 15 Bücher mit. Und dann habe ich die vergessen und musste mich selber 15 Mal in der Meiersche kaufen. Und so bei Buch 10 beim Scannen fiel der Frau auf, wer da vorne drauf ist, weil wer kauft schon 15 Mal das gleiche Buch?
Ja.
Die hat wahrscheinlich gedacht, ich bin totaler Vollnarzist und hab sie nicht alle und fahre jetzt durch Deutschland und kaufe so viele Bücher von mir selbst, bis ich es auf die Bestsellerliste geschafft habe. Das war ziemlich unangenehm.
Ist ein legitimes Mittel. Wie wir wissen, sind das ja gar nicht so viele.
Ich habe mal Dieter Bohlen, habe ich gehört, der hätte das gemacht. Dieter Bohlen hat wohl die Erstauflage seines Buches komplett gekauft, um auf die Bestsellerliste zu kommen. Dieser okay. Autor der Humorliteratur.
Ja. Wie gesagt, also früher hätte ich gedacht, ach Quatsch, das geht doch gar nicht. Heute weiß ich, ne, man muss nicht irgendwie 10 oder 15.000 Bücher verkaufen. Wenn in der Woche nichts anderes Großartiges rauskommt oder so, dann reichen da auch, dann 2. Reicht auch. Ja, ne, irgendwie sowas in der Größenordnung und man steht in der Woche dann auf der Bestsellerliste. Also, na so, weiß nicht, 5.000, 6.000 oder so. Nun ja.
Reinhard, wir müssen mal übrigens drüber reden, wie lang soll dieser Podcast eigentlich werden in Zukunft?
Ich würde sagen eine Stunde.
Eine Stunde. Wo sind wir jetzt?
Wir sind jetzt bei 20 Minuten.
Oh mein Gott, wir müssen noch 40 Minuten füllen, Reinhard. Ja, das ist schlimm. Wir müssen schnell IKEA-Katalog gucken, wovon ich was erzählen kann.
Wir könnten ja mal kurz zurück zum Thema kommen, und zwar diese Chemnitz-Geschichte. Ich bin ja von Dresden zurückgefahren, tatsächlich über Leipzig und irgendwie, als ich so gerade 1,5-2 Stunden aus Leipzig weg war, habe ich mal so auf Twitter durchgeguckt, was so gerade da, was in Chemnitz oder ähnliches so abgeht und habe gesehen, dass in Leipzig...
Hast du einfach mal gegoogelt, was geht so in Chemnitz ab? Nee, oder hatte das irgendeine Bewandtnis?
Nee, es gab ja einen entsprechenden Hashtag dazu. Also irgendwie, was war das nochmal, 10.01.09, also Chemnitz 1.09. Es haben sich ja diverse Demonstrationen angekündigt, nachdem da Nazis anders aussehende Menschen durch die Stadt gejagt hatten. Und die AfD hat ja einen Trauermarsch gemacht.
Die sind traurig.
Genau, die haben...
Alle schwarz gekleidet, erstaunlich.
Die haben sehr, sehr getrauert und sind da trauernd...
um den Halbexil-Kubaner, den sie selber wahrscheinlich sofort abgeschoben hätten, wenn sie gekonnt hätten.
Dass das ein verlogener Haufen ist, darüber muss man ja nicht reden.
Hast du das mit den weißen Rosen mitbekommen?
Nee, habe ich nicht.
Gestern sind Bernd Höcke, Lutz Bachmann zusammen mit 4.000 anderen mit weißen Rosen in der Hand in Trauer um diesen Mann. Allein das Symbol der weißen Rose zu benutzen, wenn du auch nur irgendwo abseits Mitte links oder links stehst, die weiße Rose in der Hand zu halten, ist schon eine solche unfassbare Frechheit. Die tun so, als wenn die das nicht gewusst hätten,
was
die weiße Rose bedeutet hat.
Zur gleichen Zeit war gestern auch noch der Jahrestag vom Jahrestag Beginn des Zweiten Weltkriegs.
Ach, wie schön.
War gestern auch noch, ne?
Sehen sie sich alle zurück. Endlich mal Jahrestag Zweiter Weltkrieg. Ach, also das war ein schöner Tag.
Ich habe gestern, als ich im Zug saß, halt zu diesem Hashtag gelesen und da haben halt sowohl Linke als auch Rechte drunter was geschrieben. Und was du da teilweise liest, ne, da denkst du so, Alter, ernsthaft? Wirklich? Sind wir so weit? Ist es schon wieder so weit? Also ich fand es traurig und gruselig. Aber lassen wir das Ganze mal, sonst sind wir hier der Rumheul-Podcast.
Nein, aber man muss da ein paar Worte zu sagen.
Ja, wir sind mehr.
Ich glaube auch, dass wir mehr sind, also definitiv, wir sind rein statistisch, sind wir mehr. Es geht ja darum einfach, dass die Bevölkerung, die bei diesem Schwachsinn nicht mitmacht, die bei diesem ganzen Hass, der da gerade ausgeschüttet wird, sich vor Ekel abwendet, ich habe dazu vor ein paar Tagen was getwittert und erstaunlicherweise wenig Gegenluft bekommen, weil es gibt ja diese klassischen, ich bin kein Nazi, aber Typen. Ne? Da gibt es ja wahnsinnig viele von. Wenn du in einer Demonstration mit Leuten, die offensichtlich rechts sind, die offensichtlich die den Hitlergruß zeigen, die verfassungsfeindliche Symbole zeigen, die Ausländer rausbrüllen,
88 im Nacken tätowiert haben.
88 im Nacken tätowiert haben. Wenn du mit diesen Leuten in einer Reihe stehst, dann bist du vielleicht kein Nazi, aber du bist ein mieses Arschloch. Punkt. So, das macht man einfach nicht. Und dann musst du auch nicht mehr um die Ecke kommen mit, ich habe Angst oder man kann auch hier nicht mehr auf die Straße gehen. Ich habe hier gestern ein Straßenfest gehabt, bei mir um die Ecke in der Kölner Südstadt. Hier in Köln gibt es direkt um meine Ecke ein Flüchtlingsheim, das ist riesengroß, es stört niemanden. Und auf diesem Straßenfest, die erste Band war eine Band, die hieß Buntes Herz und hat kölsch-kurdische Musik gemacht. Das war so schräg, wie es klingt, weil kölsch-kurdische Musik ist auf jeden Fall eine strange Mischung, wenn einer so
sagen wir so, egal was für eine Sprache noch dabei ist, wenn Kölsch dabei ist, ist das immer eine schräge.
Aber die Leute standen da und haben Zugabe gebrüllt. Und das war für mich das Gefühl von Integration. Es war, die haben ihre Ansagen gemischt auf Deutsch gemacht, teilweise in brüchigen Deutsch, aber es war einfach das Gefühl so, ey, ihr seid hier willkommen. Was soll das? Also
ich glaube
in Köln
gibt es
diesen
Vibe
nicht oder nur sehr wenig. Und
ich glaube auch immer noch, dass wir die Mehrheit sind. Ich glaube auch, dass in Chemnitz immer noch die Mehrheit der Menschen vernünftig normal sind. Ich meine, als ich in Dresden war, habe ich mich auch umgeguckt. Dir fällt jetzt auch nicht auf der Straße auf, dass da irgendwie, da laufen halt nicht nur Nazis rum, sondern da leben auch normale Menschen. Ich glaube auch, dass das die absolute Mehrheit immer noch ist. Die Nazis sind gerade nur irgendwie laut. Mich hat auf dem Rückweg in Dresden fast noch so ein Pickup-Truck angefahren, als ich über so einen großen Platz gefahren bin. Was war hinten für ein Aufkleber drauf? Odin statt Allah. Das war das Einzige, was ich gemerkt habe, so in Dresden, wo ich gedacht habe, ja.
Da stand hinten drauf Odin statt Allah?
Ja.
Oh mein Gott.
Ja, yeah, das ist, aber ne, wie
diese,
gesagt,
diese jungen Menschen in der großen Kenntnis der nordischen Mythologie.
Ja,
das ich bin immer wieder begeistert, wenn ich bei diesen Demonstrationen die Vertreter der arischen Herrenrasse sehe. Der Hütchenmann von letzter Woche, über den wir schon gesprochen haben, also wirklich, können wir, wenn diese Genetik von diesen zauberhaften, bratwurstfressenden, nach Fett stinkenden, ekelhaften Fettsäcken, dass uns diese Genetik nicht noch mehr geschenkt wurde, Gott sei Dank.
Ich finde Chemnitz, also ich habe von gestern noch nicht so viel in Nachrichten gelesen und so, ich finde es generell besorgniserregend, dass Journalisten angegriffen werden. Ich finde es besorgniserregend, dass sich da so ein rechter Mob auf die Straße traut und unter dem Vorwand eines Trauermarsches durch die Straßen marschiert mit so einem, weiß ich nicht, mit so einem dieser Höcke, ne, dieser Björn Bernd, ne, dass es echt Leute gibt, die sagen, nee, das ist kein Nazi, nein, das ist ein Vorzeigenazi, der Mensch. Wusstest du, dass der unter dem Pseudonym Lando hier, wie hieß der nochmal, Ludwig Ladolf oder Ladolf Ludwig oder so, für die NPD geschrieben hat?
Ja, weil Björn ist eigentlich ein lupenreiner Demokrat,
ja,
das ist ein ganz herzlicher Typ, ein ganz origineller, herzlicher Typ, der wirklich der einfach nur seine eigene Rasse mal wieder ein bisschen nach vorne bringen will.
Naja, halten wir fest zu Chemnitz, Nazis sind scheiße.
Der hat
klare
keine
Meinung.
Kinder. Woran kann das liegen, Reinhard? Ich habe keine Ahnung, woran das liegen kann, dass Björn Höcke keine Kinder hat.
Ich weiß es nicht. Und ich finde es relativ wichtig, auch bei Chemnitz zu sagen, Leute, die sich mit pro Chemnitz oder die AfD in eine Reihe stellen, die können 50 Mal sagen, ich bin kein Nazi, aber doch, das sind Nazis. Und wenn jetzt irgendjemand kommt, ja, das kann man aber nicht sagen, weil das wertet ja die Verbrechen der Nationalsozialisten damals ab. Nee, ne? Das sind schlechte Menschen.
Ja, das sind leider schlechte Menschen. Man muss trotzdem deren Ängste ernst nehmen. Also zumindest der Menschen, die dort sind, muss man ernst nehmen irgendwie. Weil wenn du sie nur egalisierst, wenn du nur sagst, das ist alles Blödsinn, ihr seid alle bescheuert, dann steigerst du halt einfach noch das Potenzial. Das Problem ist, ich habe 2-3 Filme am Wochenende gesehen, wo Reporter ernsthaft eine Auseinandersetzung versucht haben. Eine ernste Auseinandersetzung, ein ernsthaftes Gespräch, eine Erklärung darüber, was diese Menschen dazu bewegt, wo sie sich denn wirklich bedroht fühlen. Und es kommt nur braune Scheiße raus. Es kommt nur Hass, es kommt nur Vorurteil, es kommt Natürlich Lügenpresse, ne, bei jeder.
Ja,
bei,
weil das immer, dass sie die Lügenpresse.
Lügenpresse also ist das Totschlagargument für alles.
Die Leute, also viele der Leute da sind halt auch in so einem Verschwörungstheorie-Komplex gefangen. Ne? Also du kannst mit denen nicht mehr reden, weil auf alles gibt es halt die Antwort, ne, dass es endet am Ende immer beim internationalen Finanzwesen, ne? Das ein anderes Wort für die Juden ist. In
das
deren,
internationale Finanzwesen.
Ja, das internationale Kapital oder so, ne, was in deren Welt halt ne, das Weltjudentum ist. Und du kannst mit vielen dieser Menschen leider nicht mehr vernünftig reden oder auch nicht diskutieren, weil die halt komplett in ihrer Welt gefangen sind. Ne? Das, also, die drehen sich im Kreis. Aber meh.
Ja, aber wir müssen halt, natürlich wird es wird kein nationalsozialistisches Regime in Deutschland mehr geben. Dafür gibt es die EU, es wird keinen von Nazis ausgelösten Dritten Weltkrieg, wir fangen schon an zu spucken, keinen Dritten Weltkrieg von Nazis ausgelöst geben. Aber wir werden, diese Entwicklung wird immer, immer schlimmer werden, wenn wir nicht irgendwann das Gefühl wieder erlangen, so, das ist eine Minderheit. Und wenn diese Leute nicht irgendwann begreifen, so, ihr seid nicht so stark, wie ihr euch jetzt fühlt, nur weil ihr irgendwie mit Hitlergruß durch Chemnitz lauft, das ist,
also ich
es gibt immer noch tausend Großstädte in Deutschland, in denen ihr nicht willkommen seid mit eurer Art.
Ja, das stimmt, aber ich find's besorgniserregend, wenn sowas passieren kann und die Polizei dort nichts unternimmt. Oder wenn die Polizei, wie bei unserem Hutbürger, erstmal die Journalisten festhält. Und das
ja, da hat letztens jemand drüber gesagt, in Sachsen würden 25% gerade prognostisch die AfD wählen. Das heißt, auch jeder vierte Bürger in Sachsen, und da sind halt auch Polizisten drunter.
Ja.
Ist ja völlig abstrus zu denken, dass die Polizisten keine politische Meinung hätten. Guck mal, der Haftbefehl, der diese ganze Katastrophe mit ausgelöst hat, ist von einem LKA-Beamten weitergegeben worden.
Ja, ich meine, das ist ja auch nicht der erste Fall da in der Ecke. Ne? Ich meine, erinnerst du dich noch, das ist noch gar nicht so lange her, diese Panzerfahrzeuge, die sie bestellt haben, wo die irgendwie noch so, ich weiß gar nicht mehr, was das war, irgend so ein Stickmuster in den Sitzen hatten, was irgendwie auch was Rechtes war oder so, was die bestellt hatten. Da denkst du ja auch so in altdeutscher Schrift stand da irgendwie was auf die Sitze gestickt, in einem Polizeifahrzeug.
Odin statt Allah.
Da denkst du echt,
Alter. Ich wollte doch nur Sitzkissen haben.
Ja, naja.
Stell mal vor, kommst du deiner Oma und die hat bei eBay hat sich Sitzkissen bestellt, dann steht da irgendwie überall 88 und Odin statt Allah drauf.
Also ich glaube, in den letzten Tagen ist nochmal deutlich geworden, wir haben hier kein Flüchtlingsproblem gerade, wir haben ein Nazi-Problem.
Ja.
Nun ja, kommen wir zu erfreulicheren Themen.
Erfreulicher? Ja, möchtest du ein Thema vorgeben, Reini? Ich hatte dir ja eins geschrieben, weil ich darüber sprechen wollte, weil ich bin in so einem Retro-Fieber gerade. Ich bin so ein bisschen im Retro-Rausch.
Echt? Warum? Also
ich weiß nicht, ich habe irgendwie Bock, diese ganzen alten Videospiele meiner Kindheit nochmal zu zocken, so nochmal Secret of Mana reinzuschmeißen, weißt du, nochmal Zelda durchzuspielen und so, aber ich habe nicht genug Zeit.
Ja, das Problem kenne ich. Ich habe, ich nutze ja aktuell, wenn ich ein bisschen Zeit habe, die Zeit, um so ein Stündchen in WoW abzuhängen, aber so richtig
ein
viel...
Ein Stündchen in... Ja, ich bitte mal diese völlige Lüge.
Moment, nein, das ist keine Lüge, ich stelle mir tatsächlich eine Uhr daneben und da ich gerade keine Dungeons mache, sondern nur so ein bisschen vor mich hin queste, geht das ganz gut.
Allein diese ganze Duktus von WoW, ne? Ich bin ein bisschen dabei, in WoW abzuhängen, aber ich queste halt nur vor mich hin. Es ist nicht so, dass ich Dungeons mache oder Raids so.
Ja, aber die so alte Spiele würde ich auch gerne, aber mir fehlt tatsächlich auch irgendwie die Zeit, weil ich doch ja arbeiten muss. Ich muss unter anderem schreiben, meine liebe Lektorin hätte nämlich bis morgen gerne mal so eine Zusammenfassung oder einen Klappentext des Buches, damit sie das intern vorstellen kann nochmal.
Klappentext. Du musst also schon erstmal den Klappentext von dem Scheiß schreiben, damit du nachher rechtfertigen kannst, worüber du geschrieben hast.
Ja, super, ne? Das ist auch was ich früher nie gedacht hätte. Ich dachte immer, ne, das Buch wird geschrieben und dann überlegt sich jemand den Klappentext und ein Cover und so weiter. Bullshit. Das ist alles schon fertig, bevor der Inhalt fertig ist.
Ja, das ist aber bei den meisten künstlerischen Akten so, ne?
Ja, das heißt, ich muss in die Zukunft schauen und überlegen, also, ob das noch passt nachher.
Was nicht passt, wird passend gemacht, Rainer.
Ja.
Deine drei besten Videospiele deines Lebens.
Jetzt muss ich überlegen. Das ist ja eine schwere Aussage, ne? Das Diablo auf jeden Fall.
Ah, Diablo.
Damals, Diablo.
Eins.
Ja, natürlich. Diablo 1. Ja, nee, wobei, nee, 2 war auch geil.
Ja,
2 war auch geil. Eigentlich Diablo 1 und 2. 3 habe ich nie gespielt.
Du hast 3 nie gespielt?
Nein, habe ich nicht. Könnte ich auch mal machen. Ist auf meinem Rechner tatsächlich mittlerweile installiert, aber ich habe es nie gespielt bisher.
Es kommt halt nicht an die alten Teile ran.
Ja, glaube ich.
Es ist trotzdem, weil es ist alles zu eng. Es ist zu eng. Du musst zu viel. Du hast zu viel Vorgaben, hatte ich das Gefühl beim Spielen.
Wie ist das so mit dem Loot? Also ich habe zum Beispiel Torchlight irgendwann mal gespielt, weil das ja so der inoffizielle Lückenfüller bis Diablo 3 war. Und Torchlight, ging es mir so, dass es einfach zu viele Items gab, zu viel Loot und es hat irgendwie komplett an Reiz verloren, weil du bei jedem zweiten Monster, das du gekillt hast, irgendwie was Besseres gefunden hast. Und das war so...
Das war mit Diablo 3 gar nicht das Problem. Da hast du nämlich erstmal überhaupt nichts gefunden. Das war alles Müll. Und dann haben sie versucht, das ja bei so einem Bezahlkaufhaus, also ein Pfandleihhaus oder wie man es nennen soll, zu regeln. Das ist wahnsinnig in den Arsch gefahren, weil die Leute sich das Spiel gekauft haben und dann nachher noch 60, 70, 80 Euro für coole Sachen zahlen sollten.
Ja,
das hat Blizzard dann wieder abgeschafft. Mittlerweile ist es okay. Aber ich spiele es halt auch schon länger nicht mehr, muss ich sagen. Diese ganzen Hack-and-Slay-Spiele, die haben halt so eine Endlos-Mechanik, wo ich mich dann auch verlieren kann. Deswegen habe ich World of Warcraft nie gespielt, was jetzt kein Hack-and-Slay ist, aber ich habe World of Warcraft damals bekommen, war ich gerade mit meiner Frau zusammengezogen, so nach einem Jahr oder, ja, wir sind viel früher. Und dann habe ich das reingelegt, habe gestartet und am nächsten Morgen um 9 Uhr kam sie in mein PC-Zimmer und sagte so, okay, wenn du meinst, dass du das weiterspielst, ziehe ich morgen wieder aus.
Okay. Ja.
Und dann hat der Staat das einkassiert und dann wurde gesagt, okay, du kannst das natürlich spielen, Basti, wenn du meinst, aber ich habe ja selber gemerkt, es tut mir nicht gut. Ich glaube, ich habe 14 Stunden da dran gesessen beim ersten
Mal.
Ja,
das ist, man kann da sehr, sehr drin hängen und das wird später sogar eher schlimmer, wenn du dann anfängst irgendwie so mit Gruppen, also wenn du Leute regelmäßig triffst und dann irgendwie so Dungeons zu spielen, wobei sich das Spiel sehr verändert hat in den letzten Jahren, aber
ich kenne 3 Leute, die ihr Studium beendet haben deswegen. Sondern wo es beendet wurde.
Ja, ich kenne einen, der ein bisschen darin versackt ist, aber trotzdem gehört.
Du kennst nur eine Person, die in World of Warcraft versackt ist?
Ja, also so nachdrücklich versackt und dann irgendwann später wie so einen kalten Entzug, dass wirklich, ne, so alle Charaktere löschen und alles weg und so weiter. Ich kenne noch 1-2 andere Leute, die das so 1-2 Semester gekostet hat, die aber dann trotzdem noch die Kurve bekommen haben.
Ich war mal in der WG von alten Kollegen von mir, die ich aus meiner Schulzeit kannte, die habe ich wieder besucht vor 7-8 Jahren, ihrer WG in Bochum. Ich komme da rein, die komplette Wohnung besaß eigentlich keine Einrichtung. Es gab nur so ganz traurige Plastiktische und so ein Sofa, das aussah, als wenn man es irgendwo unter der Brücke gefunden hätte und so. Mhm. Und dann hatten die in ihrem Wohnzimmer links und rechts 2 Rechner aufgebaut, hatten über den Fliesenboden, nee, den Teppichboden hatten sie Linoleum gelegt, weil man den besser abwischen konnte, weil sie keinen Bock hatten auf Staubsaugen, was dazu führte, dass man in den Boden man lief über so einen Plastikboden und sank ein. Mm. Und dann kochten die sich Schupfnudeln mit Speck, waren beide ultra fett geworden und saßen dann da gegenüber an diesen Rechner und spielten World of Warcraft. Und ich meine wirklich stundenlang.
Also
der
so,
eine Asche,
so
die ganze Zeit
seine
Zigarettenasche in so ein Einmachglas rein. Da habe ich gedacht, Alter, das läuft nicht gut bei euch.
Das ist ja schon so ein bisschen Klischee, oder?
Ey, ich habe sowas noch nicht gesehen. Und dann habe ich ein paar Jahre später erfahren, dass beide ihr Studium geschmissen haben.
Okay, nein, so schlimm ist es bei keinem geworden, den ich kannte. Einer hat ein bisschen...
Einer schon, der lebt jetzt als Paladin in Essen-Rüttenscheid.
Einer hat tatsächlich ein bisschen zu viel gezockt, aber trotzdem gehört WoW ganz oben auf die Liste von Computerspielen, die ich großartig fand. Und man kann es ja irgendwie auch als Reihe bezeichnen. Ich meine, das Ding ist mittlerweile wie alt? 12? 10?
12 Jahre.
Irgendwie ja. So?
12 oder? Jahre, bevor, als es mir eingekassiert wurde. Ja. Hier zu Hause. Als ich reinkam und sagte, nee, das machen wir hier aber nicht.
Nee, also WoW auf jeden Fall, Diablo, beides Blizzard-Spiele. Final Fantasy?
Final Fantasy? 7.
7, ja natürlich. 7.
Auf der Playstation.
Ja,
das einzige Spiel, das ich am Stück durchgespielt habe.
Was? Das geht?
Mit meinem Kumpel Benny damals haben wir uns abgewechselt. Das ist ja unglaublich lang. Es dauert, glaube ich, 40 Stunden, um es durchzuspielen.
Das ist ewig lang.
Und wir hatten Sommerferien, wir hatten es schon einmal durchgespielt jeweils und haben gesagt, okay, wir machen das nochmal zusammen und zwar ein Wochenende von Freitag auf Montag mit Wechselschlafen und so. Und das war wirklich gruselig, weil montags morgens wir mit 13 aus diesem Zimmer krochen und wir sahen aus wie so Burger, die man vergessen hat, weißt du, unterm Tisch, die so nach 3 Monaten wiedergefunden werden. Und stanken und kamen aus dem und haben dieses Spiel durchgespielt.
Ach,
und es war damals unglaublich beeindruckend. Heute, das ist eins der Spiele, die man nicht mehr anfassen darf. Weil sobald du das auch nur versuchst zu spielen, James, also wird dir klar, wie unglaublich schlecht das gealtert ist.
Ja, halt frühe 3D-Grafik, ne? Das ist wirklich, wirklich mies gealtert. Man kann es heute eigentlich kaum noch spielen, aber es kommt ein Remake, ne?
Ich weiß, ja, das schrauben sie seit Jahren dran. Ja. Es kommt ein Remake. Das beeindruckendste Spiel seit Jahren, das ich gespielt habe, war The Last of Us. Mein Gott, war das gut.
Das,
hast du wieder nicht gespielt, ne?
Doch, hatte ich bei dir mal kurz angespielt, als ich mal einen Abend auf Otto aufgepasst habe.
Das stimmt, du warst mal einen Abend unser Otto-Sitter, ne? Weil
ja,
Otto Durchfall bekommen hat.
Ja, und da habe ich mich um den kleinen Hund gekümmert und habe in der Zeit.
Wie süß du bist, das muss man auch einfach mal sagen. Mein Mops hatte Durchfall, wir hatten einen wichtigen Termin, wir konnten ihn nicht mitnehmen. Und Reinhard ist gekommen, um auf den Hund aufzupassen, der Durchfall hatte.
Ja. Das,
ein Hund mit Durchfall ist übrigens eine der schlimmsten Sachen, die einem im Leben überhaupt passieren können. Weil ich meine, es ist ein Hund, er kann ja nichts dafür, es kann mal passieren. Ne? Ich meine, Otto schnüffelt halt an Sachen rum, wo man nicht rumschnüffeln sollte. Und so ein Hund mit Durchfall ist ja wie so ein Super-Socker aus Scheiße. Das ist einfach
fürchterlich. Ja, ein unkontrollierbarer.
genau, wie so ein Super-Socker mit Scheiße gefüllt, unkontrollierbar, der die ganze Zeit abfeuert. Ja. Und du weißt nicht, wann es passiert. Ja, das ist eigentlich ganz fürchterlich.
Aber,
wie Krokodok. Krokodok, wo du immer so einen Zahn runterdrückst und der Hund läuft dich durch die Wohnung und denkst, jetzt passiert's jetzt und auf einmal macht er pff.
Aber es ging. Also Otto hat sich zusammengerissen an der Stelle, dass das ging. Aber da habe ich The Last of Us gespielt und fand das echt ganz nett. Also ich bin ja auch nicht besonders weit gekommen dabei. Ne? Also der Abend war jetzt nicht so lang.
Das stimmt.
Ich hab ja nicht
aber das war so gespielt. Nett, dass du das. Ich glaube, ich musste auftreten oder so. Es ging nicht anders.
Ja, irgendwie sowas war da. Ich weiß das auch nicht mehr so genau. Aber
jetzt wohnst du in Neustadt an der Weinstraße und kannst es nicht mehr retten, Reinhard.
Ja, doch, ich bin ja gelegentlich noch in der Gegend.
Du warst letztens in Bonn und hast nicht mal Bescheid gesagt.
Ja, das war auch sehr kurzfristig. Ich habe Bescheid gesagt, als ich auf dem Weg nach Bonn war.
Ja, aber du hast ja, was hast du denn da überhaupt gemacht?
Ich bin als Vertretung bei einem Science Slam Open Air irgendwas eingesprungen. War ganz nett, aber sagen wir so, das passte bei mir ganz gut in den Terminplan, weil ich eh in die Gegend musste, beziehungsweise noch einen Termin auf halbem Weg hatte am nächsten Tag. Und das hat mir quasi die Fahrtkosten finanziert.
Das hat dir das klingt immer so, mein Gott, Reinhard,
ja,
wenn du am Hungertuch nagen willst.
Ja.
Sonst hättest du zu Fuß laufen müssen. Du hättest ja überhaupt nicht das Geld gehabt. Flixbus wäre die einzige Alternative gewesen.
Es hat,
14 Stunden mit dem Flixbus von Neustadt an der Weinstraße.
Ich hatte halt einen Termin in Hessen morgens um 11 und das hat sich ganz gut ergeben, weil es auf dem Rückweg lag. Und dann irgendwie einen Abend vorher loszufahren, sich mal kurz beim Science Slam 10 Minuten auf die Bühne zu stellen und auf dem Rückweg das dann mitzunehmen, war ganz nett. War ja auch eine ganz nette Veranstaltung, so Open Air ist ja auch geil.
Ich dachte, du Science Slams gar nicht.
Die tue ich auch nicht mehr. Aber da ich da sehr nett gefragt wurde und
man musste dich nur nett fragen.
Ja, nett fragen und drum bitten, weil die
und dir Geld geben für die Fahrtkosten.
Ja, und ein Honorar gab es auch noch. Also ne.
Aha.
War ganz okay. Also das passte ganz gut. Aber eigentlich hast du recht. Eigentlich mache ich so Science Slam Zeugs nicht mehr, weil ich den Vortrag selber nicht mehr sehen kann.
Das ist nur ein Vortrag?
Ja, das ist nur ein Vortrag. Also ich bin Teilnehmer bei einem Science Slam. Das ist ein 10-minütiger Vortrag. Also
wie, du hast in deiner langen Science Slam Karriere nur einen einzigen Vortrag gemacht?
Ja, ich habe immer den gleichen Vortrag mitgenommen. Hat super.
Willst du mich verarschen? Was für ein One-Trick-Pony bist du denn? Ein Vortrag nur?
Ja,
ich habe gedacht, dass du gehst als Poetry Slammer auch nicht hin und sagst, das ist mein eines Gedicht, das lese ich jetzt vor.
Aber das ist ja auch der Unterschied. Bei Science Slam stellst du halt deine Forschung vor. Und
also du kannst gar keine andere. Das ist aber ein ziemlich erschöpfliches Format, wenn jeder nur ein Forschungsthema hat.
Ja, ist es. Deshalb ist es auch gar nicht so leicht, Leute zu finden und schon gar nicht, wenn kurzfristig jemand abspringt. Deshalb habe ich da ja als Vertretung, bin ich als Vertretung eingesprungen und ja.
Das müsstest du als Komiker mal bringen. So, ich habe diese eine Nummer darüber, wie ich im Schwimmbad war und die erzähle ich jetzt die nächsten 45 Jahre.
Hast du mal Mario Barth
gesehen?
Der hat funktioniert.
Er hat ein Thema, das muss man ihm lassen. Und er hat ein gutes Thema.
Ja.
Selbst ich erkenne Sachen in Mario Barth Gags wieder. Es ist einfach so.
Ja.
Ich bin früher mit meiner Frau, da gab es noch Videotheken, sind wir in Videotheken gegangen und sie hat die Filme immer nach dem Cover ausgesucht, hat mich wahnsinnig gemacht. Wirklich, du läufst an so Meisterwerken vorbei, weißt du, an so Daniel Day-Lewis Meisterwerken und sie sagt dann so, ja guck mal hier, da ist vorne ist das Meer drauf. Das Meer drauf, auf der TV, die ist voll das Meer, das muss ein guter Film sein. boah, also mega aggressiv gewesen. Bis heute ist das schwierig bei Netflix. Ich kriege immer einen Anfall, weißt du, wir scrollen durch so, nee, langweilig. Wie langweilig, was langweilig, der hat 8 Oscars bekommen, der Film. Ja, aber das sagt ja auch nichts aus. Ja. Stimmt, was soll sonst irgendwas aussagen? Wenn ein Film 8 Oscars bekommen hat, wird der wirklich absolute Rotze sein.
Amazon-Bewertungen.
Amazon-Bewertungen, ja.
Der Oscar des 21. Jahrhunderts.
Wie sind die Amazon-Bewertungen deines Buches eigentlich, Reinhard?
Durchweg gut. Was mich
wirklich
sehr freut, ja.
Beim ersten Buch genau Hälfte. Eine Hälfte hasst es, die andere Hälfte mag es.
Ich habe ja auch nicht so viele Leute, ne? Also ich habe ja bei weitem nicht so viele Bücher verkauft wie du und dementsprechend auch nicht so viele Bewertungen.
Das stimmt, du musst Veranstalter noch um Fahrtkosten anbetteln. Ich komme noch vorbei, wenn es Fahrtkosten gibt. Ich fahre auch mit meiner Isetta, die verbraucht nur 3 Liter.
Nicht bei Lesungen.
Ich komme mit dem Moped.
Nicht bei Lesungen. Nein, das mit dem Science Film war tatsächlich so eine Spring-Ein-Ausnahme. Ansonsten ist
läuft ja, das geil, Ganze dass schon überhaupt im Thema Science Slam sowas wie, wir brauchen nun einen Science Slammer. Wo kriegen wir einen Science Slammer?
Ja, das passiert tatsächlich gelegentlich.
Wenn man Science Slam googelt, der wievierte Begriff bist du?
Weiß ich nicht.
Das gucke ich nach, Science Slam.
Das haben ja so viele Menschen gemacht mittlerweile. Also damals, als ich damit angefangen habe, gab es tatsächlich noch nicht so viele Leute. Mittlerweile sind es ja ein paar hundert, die da auf der Bühne stehen und so. Oder Bühne standen. Das Format gibt es mittlerweile ja auch ein paar Jährchen. Ja?
Science Slam, Jens Dittrich.
Kenne ich nicht.
Dittrich?
Also du musst
umbringen, dann bist du wieder der bekannteste.
Nee, bin ich auch so nicht. Du musst ja überlegen, ich mache das ja seit Jahren eigentlich nicht mehr. Das heißt, ich komme auch in den Suchergebnissen kaum noch vor. Irgendwie mal als deutscher Meister 2013 oder so, aber das war's dann auch. Ich stehe in der Wikipedia als hier 2013 deutscher Meister irgendwas.
Ja, man findet dich wirklich erstmal nicht. Das ist
ja,
ja
schade. Ja,
wir müssen dieses ganze Science-Slam-Ding wieder nach vorne bringen.
Nee, ich glaube, das funktioniert immer noch ganz gut, aber ich glaube, seine Hochzeit hatte das. Das ist
Das hatte eine Hochzeit? Das ist komplett an mir vorbeigegangen, Reinhard. Das ist jetzt nicht so wie das Jojo, das unten stehen bleibt.
Nee, das hatte seine Hochzeit. So kurz nach Julia Enders.
Nach Julia, da mit Charme.
Ja, genau. Als das Buch so durch die Decke ging, da hatte, glaube ich, auch der Science Slam so seine Hochzeit zu der Zeit.
Und in dieser Zeit bist du auf der Welle mitgeschwommen.
Richtig.
Und hast die Fahrtkosten eingestrichen.
Richtig.
Und von den Fahrtkosten deiner Science Slams machst du dir heute noch ein schönes Leben auf Ibiza.
Bei den Science Slams ist es ja so, dass ich glaube, das ist bei den Poetry Slams ähnlich. Da gibt es ja für die Leute, die auf der Bühne stehen, meistens so ja hier Übernachtung und Fahrtkosten. Und es wird eine Pizza bestellt. Ist das bei Poetry Slams anders? Du hast ja,
bei Poetry Slams gibt es keine Übernachtung und Fahrtkosten. Da bestellen sie nur eine Pizza und sagen, fick dich.
Okay, bei den Science Slams, da siehst du mal, wie rar die Leute sind. Da kriegst du meist Fahrtkosten und Hotel und das war's.
Also bei mir war Schluss mit Poetry Slam, als ich mal bei der Fritznacht der Talente in Berlin teilgenommen habe. Und es waren 2.500 Leute im Admiralspalast. Ich glaube, die haben 25 Euro Eintritt genommen. Kannst ja mal hochrechnen, was sie da verdient haben. Und ich habe einen Pokal bekommen.
Ja.
Als Gewinner.
Ja.
Und keine Fahrtkosten und keine Übernachtung.
Ja,
und da habe ich gedacht, okay, wenn ihr hier 50.000 Euro an dem Abend macht und ich kriege so einen pimmeligen Pokal dafür, den ich mir nachher irgendwie ins Buchregal stellen kann. Es geht ja gar nicht um Geld, aber es geht darum, dass man von seiner Kunst ja irgendwie leben muss.
Ja, ja.
Es haben mir auch Leute schon geschrieben, die jetzt hier zu meinen Veranstaltungen kommen, früher hat deine Lesung nur 5 Euro gekostet. Ja, früher haben Brötchen auch nur 10 Pfennig gekostet, aber das ist leider bedauerlicherweise nicht aufrechtzuerhalten, wenn man davon leben möchte. Wenn die Leute möchten, dass ich alle 8 Jahre mal ein Buch schreibe, weil ich nebenberuflich noch als Kfz-Mechatroniker arbeite, um meinen Lebensunterhalt zu erwerben, dann kann man auch 5 Euro für die Lesung nehmen, aber es geht leider nicht.
Ja, das ist ein Pro. Also ich kenne das Problem. Also ich hatte eine ähnliche Erfahrung auch mal mit einem Science Slam, wo ich dann auch gesagt habe, so, nee, tut mir leid, schaffe ich einfach nicht. Also ich kann nicht ohne wenigstens irgendwie ein kleines Honorar mir noch einen Tag frei nehmen oder so. Das muss irgendwie halbwegs funktionieren. Dann, wo du sagst, so, ja, okay, bla, wir können dir Honorar X, das so sehr klein war, zahlen, habe ich gesagt, so, ja, komm, okay. Machst
8
du, ne?
Cent.
Nee, ich weiß gar nicht mehr, was es war. Ich glaube, es waren irgendwie 100 Euro oder 150 Euro oder so. Da habe ich gesagt, so, ja, okay, komm, fährst du hin, machst du mal. Für einen Tag ist ganz okay, würde ich heute nicht mehr machen. Als ich da aufgetaucht bin, hast du gesehen, okay, sponsert bei, ich weiß gar nicht mehr, was es damals war, ich glaube, ThyssenKrupp oder so, mit rechts und links Werbebanner. Und du denkst dir so, ihr Pisser.
so. wir können gerade noch so 100 Euro von dem Kruppgeld ausgeben, weil wir haben eben noch alle Toilettenhähne hier vergolden lassen rein. Es tut uns wirklich leid.
Ja, ich wurde letzte Woche auch gefragt von der Frankfurter Buchmesse bei einer Abendveranstaltung, ob ich da einen Vortrag halten könnte. Ich weiß nicht, mal gucken, ob die sich noch melden. Die meinten nämlich auch so, Honorar ist schwierig.
Ist schwierig. Bei der Buchmesse, da wird auch nichts umgesetzt. Da kommt nichts rum. Das ganze Ding kostet nur 20 Millionen Euro. Die haben nichts übrig, Reinhard.
Ja, das, ne, also.
Schlimmster Auftritt, den du je gehabt hast?
Schlimmster Auftritt, den ich je gehabt habe. Boah, da müsste ich nachdenken. Das geht, also eigentlich geht's immer irgendwie. Ich glaube, das Schlimmste, was ich mal hatte, war auch, dass ich irgendwie eingeladen wurde zu einem Science Slam, beziehungsweise ich wurde für einen Vortrag gefragt und wurde dann als Science Slam angekündigt und so und stehe dann da auf der Bühne und denke mir nur so, nee, eigentlich nicht. Also richtig schlimm hatte ich eigentlich nie irgendwas dabei. Es hat immer irgendwie
wirklich
Spaß gemacht.
Wirklich nicht? Du hattest nichts Schlimmes dabei?
Ich glaube nicht.
Reinhard, also ich bin schon durch die Hölle gegangen.
Also ich hatte mit Nikolas mal einen ganz witzigen Vortrag. Das war in einer Phänomenta in Lüdenscheid. Da sollte man eine Kindervorlesung machen. Und wir hatten irgendwie 5 Experimente mit, die man so als Experimente in der Vorlesung macht. Und auf dem Weg dahin sind uns 2 kaputt gegangen. Das dritte, was wir mit hatten, war so ein Möbiusband, also so eine große Magnetbahn, wo man so einen Supraleiter drauf schweben lassen kann. Also mit richtig, richtig starken Magneten. Die haben wir aus dem Auto rausgeholt, sind zum Veranstaltungsraum gegangen, haben diese Magnetbahn da abgestellt und hörten plötzlich ein Klong und dann hing und bei diesem Klong.
Das künstliche Hüftgelenk des Veranstalters hing dann da.
Nee, bei diesem Klong hing plötzlich eine 30 Kilo Stahlplatte an der Magnetbahn und wir haben die nicht mehr abbekommen. Wir mussten später, also erstmal mussten wir die Vorlesung halten mit irgendwie 2 Experimenten statt 5 und irgendwie improvisieren. Und wir mussten am Ende den Veranstalter fragen, ob wir diese Stahlplatte mitnehmen dürfen und ihm später wiederbringen, weil wir in der Uni irgendwie versuchen müssen, diese Stahlplatte von den Magneten wieder runterzukriegen. Und ich habe dann.
Stimmt, ne? Was macht man, wenn ein extrem starker Magnet was anzieht?
Man nimmt sich den Doktoranden, drückt dem einen Hammer und einen Holzklotz in die Hand und der verbringt einen Nachmittag damit, das seitlich runterzukloppen. Ja,
das ist die wissenschaftlichste Lösung, die ich für dieses Problem je gehört habe.
Das war so das Miese. Ah, doch, wohl, mir fällt gerade was ein. Also ich glaube, das Schlimmste, was wir je, also es war kein direkter Auftritt, aber so Veranstaltungen, die komplett falsch gelaufen ist, war am Anfang zumindest der Ideenpark. Sagt dir das was?
Nee.
Ideenpark war eine Messe in der Messe Essen von ThyssenKrupp zum Thema Zukunftstechnologie und Ausbildung und so weiter. Und da gab es halt diverse Stände also es ging über mehrere Messehallen von größeren Firmen, die irgendwie was zur Ausbildung und zu Studium und sonst was erzählt haben. Und da waren halt so Firmen vertreten wie irgendwie Mercedes-Benz, Siemens, so richtig große Dinger. Und wir hatten einen Stand von der Uni Duisburg-Essen, weil wir auch vertreten sein sollten, beziehungsweise ich glaube sogar von unserem Nanotechnologie-Institut von der Uni. Sind dann da hingekommen, hatten da unseren Schreibtisch und hatten da so 3 Handexperimente drauf, wo man, also ne, so kleine Experimente, wo irgendwie was zu erzählen oder so.
Handentspannung.
Ja, das ist ne, so irgendwie eine Metallplatte und eine Plastikplatte, die man mit den Händen fühlt und dann fühlt sich die Metallplatte kälter an und wenn man sie mit einem Thermometer misst, sieht man, oh, die sind eigentlich gleich warm. Aber fühlt
das
sich
ist ja ein crazy Experiment.
Ja, genau. Also ne, so von der Qualität waren unsere Experimente, die wir mit hatten, 3 Stück. Wir sind da hingekommen, haben die Sachen da hingestellt und dann ist uns aufgefallen, dass wir der traurigste Haufen waren, der auf dieser Messe überhaupt anzutreffen war. In so einer kleinen Ecke mit so einem Tisch ohne irgendetwas mit 3 Experimenten und daneben stand dann irgendwie der zweistöckige Stand von Mercedes-Benz, die irgendwie also so ein richtig großer Messebau.
Einer steht da mit seiner scheiß Plastikplatte.
Ja, ja da.
Wunderbar fühlt, die fühlt sich genauso kalt an, aber das ist gar nicht so kalt.
Ja, genauso in diese Richtung geht das. Wir hatten letztens
Stopp, da muss ich kurz zwischen, weil gestern hat mir meine gute Freundin Mareike, die hört uns übrigens zu, Grüße an Mareike, hat mir eine der traurigsten Geschichten in der Menschheitsgeschichte erzählt. Sie war nämlich mal beim Jazzdance. Als Kind war sie in einer Jazzdance-Gruppe und zwar gemischt mit älteren Frauen. Und dann hat die Tanzlehrerin, die sie hatten, das ist eine echte Geschichte, ich konnte mich nicht mehr halten vor Lachen, hat dann irgendwann so gemeint, ja, wäre doch geil, wenn wir mal zum Zuschauen bei den deutschen Meisterschaften fahren würden. Und dann sind sie mit dieser, sie war 9, die anderen waren, also waren so 3, 4, 9-Jährige und auch so ältere Damen, sind sie zum Zuschauen zu den deutschen Meisterschaften im Jazzdance gefahren. Okay, Jazzdance jetzt mal dahingestellt, ob das cool oder nicht cool ist. Bei Jazzdance ist es nun mal so, dass, dass selbst wenn du das auf Profilevel siehst, sind das halt so krasse Athleten, ne? Und dann kamen die da an und dann sagt die Lehrerin allen Ernstes so, hier ist übrigens ein Platz frei geworden, ich habe uns einfach mal angemeldet. Und dann standen die da und dann hatten alle so krasse, also die, die anderen Jazzdance-Leute hatten so krasse Kostüme, so mit Animationen und mit einem Löwenkopf und so. Und dann meint die Tanzlehrerin, ich habe uns auch pinke Seidenschals gekauft, damit wir uns erkennen. Und dann haben die sich alle pinke Seidenschals angezogen und sahen dann die anderen Gruppen, die dort getanzt haben, die so krasse Choreografien gemacht haben, also mit Übersprung, Rückwärtssalto und so ein Scheiß. Und die stehen da und dann meint die Lehrerin plötzlich eine Stunde vor dem Auftritt, ja, ach so, ich habe übrigens hier in der Nähe noch einen Geburtstag, wo ich hin muss und fährt weg. Und dann sind die da aufgetreten mit ihren scheiß Seidenschals und ihren komischen Jazzhands, weißt du, so links winken, rechts winken und neben ihnen Leute. Und das Publikum, 2000 Leute in München, haben geglaubt, das wäre ein Scherz. Krass. Haben gedacht, das wäre so eine Art Prank oder sowas und haben sich kaputt gelacht. Und das muss eine der erniedrigsten Situationen im ganzen Leben gewesen sein. Ich konnte nicht mehr vor lachen. Ich finde das so herrlich. Und sie ist trotzdem, sie ist ein toller Mensch geworden. Ich glaube, es hat sie geformt.
Es klingt auch hart. Ich habe, wenn du mal in deine Nachrichten guckst, ich schicke dir mal ein Bild vom Ideenpark, damit du eine Idee hast, von was für eine Art von Demütigung wir da reden. Hast du das eine Bild schon?
Oh Gott, ich habe mir gerade die Hose gemacht, Alter. Ich kann nicht mehr. Das ist ja, was ist das denn?
Ja, das ist, warte mal, und jetzt schicke ich dir noch ein Bild davon, was der Ideenpark so sonst so.
Ach du Scheiße.
So, das war so, was andere Leute aufgebaut haben.
Und also, ohne Scheiß, wir werden das posten, ne?
Nachher, ja, das ist.
Oh Gott! Oh Gott, geil, ich habe körperliches Unwohl. Ich beschreibe das nur für die Leute, die es noch nicht gesehen haben. Man sieht dich dort mit so einem traurigen Barhocker und so zwei Experimentiertischchen, die aussehen wie Jugendforsch für geistig zurückgebliebene. Ja. Du stehst da mit so einem Bunsenbrenner, deutlich schlanker als heute nebenbei erwähnt.
Ja, ja.
Und dann der andere Stand, das Stadtlabor, ist halt einfach nur krass mit so Igloos und so grünen Leuchtbällen und dutzenden Leuten, die da langlaufen und du stehst da mit deinem Bunsenbrenner.
Das ist geil, ne?
Das ist, oh Gott, so, das ist ja schlimmer als die Jazzhands.
wir haben da gesessen, also unser Prof hat uns da angemeldet quasi, dass wir da auch was machen könnten. Und wir haben da gesessen und dachten uns am ersten Tag so, ja, lass mal unauffällig einpacken und weggehen. Und überlegen, was wir am nächsten Tag machen. Weil jetzt kommt noch das i-Tüpfelchen. Das Ding war nicht ein Tag, sondern das ging zwei Wochen.
Ich kann nicht mehr. Entschuldigung, wir müssen kurz absetzen. Machen wir einen Podcast, aber ich kann nicht mehr.
Ja,
oh, Entschuldigung, ich glaube, es ist uncool für Leute, mir dabei zuzuhören, wie ich so ein Schwein quieke beim Lachen. Aber man muss sich diese Situation vorstellen, da sind so krasse Experimentierstände aufgebaut, weil sie wahrscheinlich 100.000 Euro gekostet haben. Ja. Und Rainer steht da mit einer Plastikscheibe und einem
Bunsen. Super, ne?
Haben die euch nicht vorher gesagt, wie groß der Umfang der Veranstaltung ist?
Ja, wahrscheinlich haben die es unserem Prof gesagt, aber der hat uns das dann nicht weiter gesagt. Er meinte, ja, nehmen
der hat gesagt, er muss schon einen Geburtstag.
Ja. Ja, nehmen Sie so 2, 3 Kleinigkeiten mit und zeigen Sie den Kindern. Also es war eine Veranstaltung für Jugendliche und Kinder. Und wir waren tatsächlich da. Also ne, man sieht ja auch, das ist noch der Hohn überhaupt. Unser Stand hieß Zwerge schaffen mehr. Es ging um nanostrukturierte Thermoelektrika, was man den Kindern dann zeigen und erklären sollte. Wie gesagt, es war sehr, sehr traurig. Wir haben dann...
Ich kann Entschuldigung. Das ist einfach so ein trauriges Bild, wie du da hockst auf deinem Kopf. Du siehst wirklich aus wie die, also wie die dicke Bertha im Puff, die keiner will. Das ist einfach ganz schlimm irgendwie. Das Bild sieht einfach ganz schlimm aus. Also sie, das ist der trostloseste Experimentierstand, den ich in meinem Leben je gesehen habe.
Wir hatten später noch, also wir okay. haben
bitte, sprich weiter.
Wir haben am ersten Tag dann zusammengepackt, weil wir gemerkt haben, vielleicht passt das nicht so ganz. Ne? Also könnte, ist irgendwie komisch und haben dann überlegt, was könnten wir denn machen, weil es sollte ja irgendwie für Kinder sein, also es soll irgendwie Kindern was erklären und so und haben uns überlegt, okay, was kann man machen, wie kann man Kindern Thermoelektrika erklären und dass es nicht so armselig wirkt, also wie kann man...
Und dann habt ihr gedacht, das wäre eine gute Idee.
Nee, wir hatten...
Ach, danach.
Genau, danach. Der Nikolas hatte tatsächlich eine gute Idee, weil Nikolas Frau ist Lehrerin in einer Grundschule und der hatte irgendwie am Wochenende vorher mit denen noch was gebastelt und hatte die gute Idee und zwar haben wir ein großes Glas genommen, so ein Einmachglas, ein riesiges, haben da Erbsen reingetan, haben die aufquellen lassen über Nacht und haben irgendwie 100 Pakete Zahnstocher gekauft. Nein, 100 Pakete Zahnstocher gekauft und haben dann den Kindern gezeigt, wie man so Atomgitter, also Gitterstrukturen aus Erbsen und Zahnstochern basteln kann. Das ist klingt im ersten Moment blöd und ist auch eine sehr, sehr simple Sache. Der Stand von uns wurde an den nächsten Tagen aber immer beliebter und immer voller. Und die Kinder haben sich halt natürlich irgendwie mal so grob irgendwie ein Atommodell oder so erklären lassen und dann so Gitterstrukturen und haben dann auch angefangen halt mit den Erbsen und den Zahnstochern, weil die Erbsen werden halt relativ weich und man kann die Zahnstocher da so reinstechen und größere Gebilde bauen und wenn die Erbsen dann wieder trocknen, dann ziehen die sich zusammen und die Gebilde halten nachher noch. Die Kinder haben dann angefangen, damit Sachen zu basteln oder zu bauen und der Stand war, ne, hat nichts gekostet, war am Ende aber ein riesiger Erfolg. Also wir hatten, glaube ich, so in besten Zeiten, würde ich sagen, da so 50 Kinder gleichzeitig am Stand, die irgendwie Sachen gebaut haben und gebastelt haben.
Das ist mein Happy End für diese Geschichte.
Ja, ist es. Das war tatsächlich ein Happy End. Das war ganz gut. Die zweite Woche haben wir nicht mehr ganz mitbekommen, weil Nikolas und ich da nach Indien geflogen sind. Aber so die Scham vom Anfang haben wir noch mitbekommen und mitgenommen. Ich habe, man langweilt sich dann ja irgendwann auch, ich habe irgendwann unseren Institutsnamen, der hieß zu der Zeit Netz, habe ich irgendwann so in 1 Meter großen Buchstaben aus Zahnstochern und Erbsen gebaut. Über mehrere Tage. Ja,
das ist aber, also zumindest der Anfang ist wirklich eine der schönsten, schlimmsten. Das ist wirklich die Jazz-Truppe tanzt beim Jahr, bei der Weltmeisterschaft.
Ja, mit. Also der Ideenpark in Essen ist mir tatsächlich sehr im Gedächtnis geblieben.
Das ist jetzt eine Geschichte, die ich im neuen Programm erzählen werde, die auch wirklich wahr ist. Ich bin bei einer Hochzeit aufgetreten. Und Feste und sowas sind immer schwierig, weil natürlich die Leute, die Gäste bei dieser Veranstaltung sind, oft gar nicht wissen, wer du bist. Du bist dann nur von der Braut oder dem Bräutigam gewünscht oder sowas. Und ich kam da an und der Bräutigam erzählte mir, seine Frau wäre ein Riesenfan von mir, die würde sich kaputt freuen über diese Überraschung und das wäre mega und so. Und dann bin ich aufgetreten, komme an den Tisch, um so eine kleine Begrüßung der Gäste zu machen, um dann eine Nummer zu spielen. Und gibt der Frau die Hand und die guckt mich nur an und sagt, wer ist das?
Oh Gott.
Und dann habe ich versucht, das zu überspielen und habe dann einfach die Nummer gespielt und 3 Minuten später, oder 10 Minuten später, als ich fertig war, kam der Ehemann, also der saß ja neben ihr und grinste wie blöd vor Begeisterung, dass er mich gekriegt hatte. Und dann sagt sie, ich kenne den überhaupt nicht. Und sie wollte Kristall da haben. Und ihr Ehemann hatte sich einfach nur gemerkt, ein Großer mit Pausbacken und hatte mich eingeladen.
Oh Gott.
Und es war so unfassbar unangenehm, weil die Braut, auf die ich die ganze Zeit Bezug nahm, dass sie sich ja so freut, dass ich heute als Überraschung da bin, schüttelt sie die ganze Zeit den Kopf. Und dann, ich war insgesamt für 3 Auftritte gebucht. Und es war schon, der erste Auftritt war schon die Hölle. Und dann haben sie das Buffet eröffnet und dann die Tanzfläche. Und dann fiel dem Bräutigam nach dem Tanzen um 3 Uhr nachts nochmal ein, dass ich eigentlich nochmal auftreten müsste. Und er hat völlig besoffen die komplette Tanzfläche leergeräumt mit dem Mikrofon, hat gebrüllt, jetzt komm doch mal der hier, der Kristall oder so.
Okay, das ist auch schlimm.
Das war ganz schlimm.
Ich habe noch so eine kleine Geschichte so aus der Ecke. Ich habe mal eine Firmenfeier moderiert, da wurde ich angefragt, weil die einen Moderator mit technischem Sachverstand haben wollten, der irgendwie auf einfache Art auch erklären kann, was die Firma tut. Da habe ich gedacht so, ja, komm, kriegst du hin. Und dann habe ich gesehen, was die Firma herstellt oder was die Firma tut. Sie sortiert Schrauben. Und vermisst Schrauben. War auch ganz gut, aber ich weiß nicht, derjenige, der die Party geplant hat, das passte überhaupt nicht ins Rahmenprogramm, so gar nicht. Und das war auch so durchgehend, also ich habe da irgendwie 2 Stunden auf der Bühne gestanden, den Abend moderiert und halt Sachen erklärt und so. Ich hatte das Gefühl, die Hälfte hört mir überhaupt nicht zu und es war unglaublich unangenehm.
Wirklich. Ich war mal auf einer Firmenveranstaltung, wo der Chef seinen Abschied verkündet hat und seinen Nachfolger benennen sollte. Und man merkt schon, der Chef war so der alte Patriarch der Firma und so, und der Nachfolger saß schon so nahe der Bühne und dann wurde von allen Mitarbeitern schon gemunkelt, ja, der Heiner, der macht das dann und der Heiner übergibt das dann und so, oder er übernimmt das dann. Und dann steht dieser Chef vorne von so einer IT-Firma und symbolisch überreichte er das goldene Porsche-Lenkrad an seinen Nachfolger und sagt dann allen Ernstes so, ja, und mein Nachfolger, der Thomas, und der Gerze sah so, der Thomas? Hat er einfach einen anderen genommen, anstatt den Typen, der ihn 20 Jahre in den Arsch gekrochen ist, um endlich diesen Job zu kriegen. Und da war Todesstimmung, als der Thomas auf die Bühne kam und sein Lenkrad übernahm. Und der Rainer Heiner oder wie immer der Typ hieß, der in der ersten Reihe saß, du saß im Gesicht diese Enttäuschung, weißt du, von Waylon Smithers, der 20 Jahre hinter Mr. Burns hergekrochen ist und jetzt einfach gar nicht erwähnt wird. Boah, das war so bitter. Ja, und danach bin ich aufgetreten, da war auch Stimmung.
Ach, super. Ja,
Reini, wir sind jetzt schon wieder völlig außer Ruder geraten. Wie viele Stunden haben wir jetzt schon wieder? 8 Stunden.
Nee, wir haben eine Stunde voll schon seit 6 Minuten. Aber nett war's.
Ich muss jetzt mal. Ich habe dich echt vermisst, Reini.
Ja, ich dich.
Wir müssen die Frequenz eigentlich noch höher.
Aber ja,
wir müssen eigentlich jeden Tag Podcast. Genau. Ich habe wirklich gedacht, Mensch, Reini, jetzt habe ich auch wieder das Bedürfnis, mal wieder mit dir zu reden.
Ich finde so einmal die Woche, das ist ganz gut. Das, ne, dann hab ich ein bisschen, also
geil, wie du das so andersrum formulierst, im Sinne von, eigentlich reicht's auch.
Ja, ist doch genug, ist genug. Nein,
ich habe auch gar nicht, also einmal die Woche reicht ja.
Ja,
aber es
nein,
ist schön,
ich find's ja auch schön, das, ne, also, ne, eine Woche niedergemacht werden, die andere Woche gelobt werden, dann wieder niedergemacht werden, dann wieder gelobt werden, ist sehr schön, ja.
Wer macht dich? Ich? Reini.
Nein, alles gut. Ja. Ich weiß gar nicht, wir haben es diesmal nicht geschafft, unsere Themen zu besprechen, finde ich. Also
nee, aber für nächste Woche, ich wollte eigentlich mit dir über Quantencomputer sprechen. Nächste Woche sprechen wir über Quantencomputer.
Mhm. Nee. Also ich kann dir versuchen, dir grob das mal zu erklären, aber ich habe ehrlich gesagt weder Zeit noch Lust, mich da genau einzuarbeiten gerade. Ich kann dir grob erklären, warum die, also was daran anders ist oder das reicht. Ja, ja, das kriege ich auch so hin, das kriege ich ohne
das
Vorbereitung.
Das kriegst du hin, du das, bist, ich zahle dir auch Fahrtkosten rein.
Ja.
Und ja, das war wieder ein sehr schöner Podcast, Alliteration am Arsch, Folge 3. Ich habe einen Lachkrampf bekommen.
Ja. Auf meine Kosten, weil ich gelitten habe damals.
Wir werden diesen Podcast erst releasen. Und dann werden wir einen Tag später die Bilder von dir bei dieser erniedrigen Veranstaltung veröffentlichen.
Ich überlege gerade, wo man die veröffentlicht. Also du könntest das ja auf
wir
Facebook
die.
Und wir tweeten
und Instagram.
Die. Genau.
Ich tweete die und ich instagramme die. Und nächste Woche möchte ich bitte meine 30.000 Follower bei Facebook fertig haben. Also jetzt langsam wird es eine Frechheit, dass nur 25 Leute mir ein Like bei Facebook gegeben haben.
Wie gesagt, ich glaube, zumindest bei den Leuten, die ich so kenne, die nutzen Facebook nicht.
Reinhard, wir haben 1 Million Zuhörer jede Woche. Wenn davon nur 0,01% auf Facebook gehen und mich liken, dann habe ich die 30.000, Reinhard. Dann kann ich zufrieden sterben, okay?
Ja, genau das Gleiche habe ich auch mal gedacht. Wir haben Millionen Bücher verkauft. Wenn wir für jedes Buch nur 10 Cent bekommen würden, hätten wir ausgesorgt.
Das ist richtig. Zum Glück haben wir pro Buch ja 6 Euro bekommen.
Ja. Genug des Geldes, es reicht. Ne?
Geld ist ja.
Ja, ich muss jetzt noch arbeiten, also ernsthafte Arbeit. Und, ja,
was machst du denn jetzt, Reini?
Ich muss tatsächlich einen Klappentext für das Buch schreiben.
Arbeiten.
Ja.
Das an alle von euch, die diese Woche 40 Stunden in einem Büro gesessen haben, um irgendwie als Sachbearbeiter Anträge auszufüllen. Das nennt Reinhard Remfort Arbeit, dass er einen Klappentext für sein Buch schreiben muss.
Das ist, ja, dafür muss ich mir Gedanken machen und überlegen, worum es in dem Buch überhaupt gehen soll.
Das wäre schon mal gut.
Ja, das
wie ist der Arbeitstitel? Wie heißt es nochmal?
Es hat noch keinen Arbeitstitel. Also, nein, doch wohl. Im Vertrag steht ein Arbeitstitel. Methodisch korrektes Reißverschlussverfahren. Das ist das Schlimmste, das ist noch schlimmer als beim ersten Buch.
Oh, Pimmel einklemmen für Anfänger, das klingt aber gut.
Also es wird insgesamt um eine Reise gehen. Also die WG aus dem ersten Buch geht auf Reise und fährt einmal quer durch die Bundesrepublik.
Nach Chemnitz, im Flixbus, gemeinsam.
Nein, tatsächlich in den Osten, aber genaueres habe ich noch nicht. Mir überlegt und ich muss noch gucken, was ich da an Physik drin unterbringe. Ich habe so ein paar nette Sachen, die ich ganz spannend finde, die ich irgendwie drin unterbringen möchte, aber daran hangelt sich dann ja auch so ein bisschen die Geschichte entlang, weil eigentlich ist es ja ein Sachbuch, es geht ja eigentlich um die Physik und nicht um die Geschichte. Und da muss ich mich mal hinsetzen und meiner Lektorin was schreiben und ich finde schon, dass das Arbeit ist. Also keine körperliche Arbeit, aber so seelische Grausamkeit.
Seelische Grausamkeit, ein schönes Endwort. Reinhard, es war wieder ein Traum mit dir. Wir verabschieden unsere Hörer. Gebt uns so viel Feedback, wie ihr nur könnt. Wir freuen uns über alles, wir lesen alles. Ich hoffe, in dieser Folge habe ich dir, Reinhard, nicht nur genug Platz gelassen, sondern auch deinen Körper geworshipped.
Ja, ja. Zu viel des Guten. Zu viel des Guten.
Du kleine sexy Hexe, ich wünsche dir eine schöne Woche.